CU, the Maritime Podcast. Von der Küste für den Kopf, maritime Themen zum Mitnehmen. Hallo und herzlich willkommen. Wir schauen uns heute eine Technik an, die irgendwie aus der Zeit gefallen scheint.
Auf den ersten Blick vielleicht, ja. Aber sie könnte eine Antwort auf die drängendsten Fragen der modernen Schifffahrt sein. Flettner-Rotoren. Das sind diese riesigen, rotierenden Türme, die man neuerdings auf einigen Frachtern sieht.
Genau, wir wollen heute herausfinden, ist das nur eine optische Spielerei oder steckt da wirklich ein handfester Business Case dahinter? Gerade jetzt mit den neuen EU-Klimaregeln.
Das ist genau die richtige Frage. Denn, also isoliert betrachtet, ist es eine interessante Physikdemonstration.
Mhm.
Aber im Kontext der aktuellen Regularien und der Treibstoffpreise wird daraus ein wirklich spannendes Werkzeug. Es geht um das Zusammenspiel von Windkraft, intelligenter Steuerung und knallharten finanziellen Anreizen. Dann fangen wir am besten bei der Grundlage an. Ich glaube, viele, die diese Rotoren zum ersten Mal sehen, fragen sich, wie soll ein großer rotierender Zylinder ein Schiff mit 80.000 Tonnen Ladung vorwärts bewegen? Das ist ein naheliegender Gedanke.
Es widerspricht ja erstmal jeder Intuition. Ein klassisches Segel fängt den Wind ein, das versteht man. Aber das hier?
Der Schlüssel ist ein physikalisches Prinzip, der sogenannte Magnus-Effekt. Man kennt ihn zum Beispiel vom Fußball oder Tennis.
Ah, okay.
Wenn ein Ball mit Effekt gespielt wird und dadurch eine gekrümmte Flugbahn bekommt. Auf dem Schiff passiert im Grunde dasselbe, nur in einem viel, viel größeren Maßstab.
Okay. Können Sie das mal für uns aufdröseln?
Also stellen Sie sich vor, der Wind kommt von der Seite auf das Schiff zu und trifft auf diesen rotierenden Zylinder. Auf der Seite des Zylinders, die sich mit der Windrichtung dreht, werden die Luftmoleküle sozusagen mitgerissen und beschleunigt.
Mhm.
Auf der gegenüberliegenden Seite, die sich gegen den Wind dreht, wird die Luft abgebremst. Und nach dem Bernoulli-Prinzip entsteht dort, wo die Luft schneller strömt, ein Unterdruck.
Und wo sie langsamer ist, ein Überdruck.
Ganz genau. Und diese Druckdifferenz, die erzeugt eine Kraft.
Und diese Kraft schiebt das Schiff dann vorwärts.
Das ist eben der Clou. Sie schiebt nicht direkt von hinten wie ein klassisches Segel, sie wirkt im 90-Grad-Winkel zur Windrichtung.
Ah, okay.
Sie erzeugt also einen Vortrieb, quasi eine Art Auftriebskraft, ganz ähnlich wie bei einer Flugzeugtragfläche. Deshalb ist der Rotor auch kein Ersatz für die Hauptmaschine, sondern eine Unterstützung. Er zieht das Schiff gewissermaßen mit nach vorne.
Und entlastet so den Motor?
Exakt.
Verstanden. Das bedeutet aber auch, der Wind muss von der Seite kommen. Was passiert bei Gegenwind oder wenn der Wind direkt von hinten kommt?
Ganz richtig, die goldene Zone für die maximale Effizienz liegt bei einem Windeinfallswinkel zwischen 70 und 110 Grad zum Schiffskurs.
Und außerhalb dieser Zone?
Kommt der Wind direkt von vorne oder von hinten, ist der Effekt vernachlässigbar oder sogar negativ, weil der Rotor dann nur noch als Luftwiderstand wirkt.
Und dann schaltet man sie ab?
Das System ist vollautomatisiert. Sensoren an Bord messen permanent Winddaten. Die Software erkennt, wenn die Bedingungen ungünstig sind und stoppt die Rotation der Zylinder automatisch. Dann stehen sie einfach nur da und der Luftwiderstand ist minimal.
Die Technik ist also schlau genug, zu wissen, wann sie sich selbst im Weg steht.
So kann man es sagen. Ein intelligenter Assistent, der nur mitarbeitet, wenn die Bedingungen stimmen.
Aber das Drehen dieser riesigen Zylinder kostet doch selbst Energie. Die muss ja auch irgendwo herkommen. Wie sieht denn da die Gesamtbilanz aus?
Das ist ein absolut zentraler Punkt. Die Rotoren werden von Elektromotoren angetrieben und der Strom dafür kommt von den Hilfsgeneratoren des Schiffes.
Die sowieso für die Bordversorgung laufen.
Genau. Man muss also den zusätzlichen Kraftstoffverbrauch dieser Hilfsgeneratoren von der Einsparung bei der Hauptmaschine abziehen. Der Nettogewinn ist entscheidend.
Also die Reduzierung der Leistung der Hauptmaschine bei gleicher Geschwindigkeit.
Richtig. Das Ziel ist es, den Hauptmotor so weit drosseln zu können, dass die Ersparnis beim teuren Schweröl den Mehrverbrauch für den Antrieb der Rotoren bei weitem übersteigt.
Okay, auf See scheint das also ein ziemlich cleveres, automatisiertes System zu sein. Aber was ist im Hafen?
Ich stelle mir vor, wie ein großer Kran versucht, Kohle zu laden, und da stehen diese riesigen Dinger im Weg.
Dafür gibt es mittlerweile etablierte technische Lösungen, gerade bei Massengutfrachtern, den Bulk-Carriern. Die Rotoren sind dort oft nicht fest montiert, sondern auf Schienensystemen. Vor dem Ladevorgang kann die Besatzung die Rotoren auf diesen Schienen komplett zur Seite fahren.
Ah, Sliding nennt man das, glaube ich.
Genau, Sliding oder Tilting, also Kippen. So sind die Laderäume für die Kräne frei zugänglich. Der Betrieb im Hafen ist also gut durchdacht.
Und die Besatzung? Braucht man da einen speziellen Segelexperten an Bord?
Nein, überhaupt nicht. Die Hauptaufgabe ist die Überwachung des Systems auf See, die geplante Wartung und eben dieses Sichern der Rotoren vor der Ankunft im Hafen.
Das klingt ja fast zu einfach. Aber bei all der cleveren Automatisierung, am Ende des Tages muss sich der ganze Aufwand doch rechnen. Wir reden hier ja über Millioneninvestitionen.
Absolut.
Wann fängt so ein Rotor an, Geld zu verdienen, statt nur zu kosten?
Und da sind wir beim Kern der Sache. Die Wirtschaftlichkeit stützt sich heute auf drei Säulen. Die erste ist die offensichtlichste, die direkte Einsparung von Kraftstoff.
Okay.
Je nach Route, Schiffstyp und natürlich den realen Windverhältnissen kann man von 5 bis zu 20% Einsparung ausgehen. Bei einem großen Frachter können das schnell mal 800 bis 1000 Tonnen Treibstoff im Jahr sein.
Das ist schon eine beachtliche Summe.
Allerdings.
Aber ehrlich gesagt, 5 bis 20%, das klingt nach einer riesigen Spanne. Das hängt ja total vom Wetter ab. Ist das nicht ein zu großes Glücksspiel, um eine solche Investition zu rechtfertigen?
Das war lange Zeit das Hauptargument dagegen. Und wenn es nur um den Sprit ginge, wäre es das vielleicht immer noch.
Aber?
Aber genau hier haben die neuen EU-Regularien die Spielregeln komplett verändert. Sie haben die beiden anderen Säulen der Wirtschaftlichkeit geschaffen. Der Business Case heute ist nicht nur die Spritersparnis.
Sondern
vor allem die Vermeidung von Kosten und Strafzahlungen.
Sie sprechen vom Emissionshandel, dem EUTS.
Das ist die zweite Säule, genau. Seit 2024 muss ja für die CO2-Emissionen in der europäischen Schifffahrt gezahlt werden. Jede Tonne Treibstoff, die nicht verbrannt wird, bedeutet also nicht nur eine Ersparnis beim Einkauf,
sondern auch eine direkte Ersparnis bei den CO2-Zertifikaten.
Exakt. Das macht die Kalkulation schon deutlich attraktiver. Aber der wirkliche Hebel, der oft noch unterschätzt wird, ist die dritte Säule, die Fuel-If-You-Maritime-Verordnung. Fuel-If-You-Maritime, das ist neu und für viele noch eine Blackbox. Was genau steckt dahinter?
Also ab 2025 schreibt diese Verordnung vor, dass die Treibhausgasintensität der an Bord genutzten Energie schrittweise sinken muss. Ein Schiff muss jedes Jahr ein bisschen sauberer werden. Was ja bedeutet, man müsste teure, alternative Kraftstoffe beimischen. Richtig, Bio-LNG oder E-Methanol zum Beispiel. Sehr teuer. Und jetzt kommt das Besondere. Die Verordnung belohnt den Einsatz von windunterstützten Antrieben pauschal.
Moment, das muss ich kurz verstehen. Es geht nicht nur darum, wie viel CO2 der Rotor tatsächlich einspart, sondern es gibt eine Art Bonus obendrauf.
Ganz genau. Im Gesetzestext gibt es einen sogenannten Reward Factor, den Finn-Faktor. Wenn nachgewiesen werden kann, dass der Windantrieb einen bestimmten Anteil zur Gesamtleistung beigetragen hat,
ja,
darf die Reederei die berechnete Treibhausgasintensität des Schiffes für das gesamte Jahr pauschal reduzieren. Ein konkretes Beispiel. Wenn die Rotorsegel mindestens 15% der Antriebsleistung liefern, darf die gesamte Treibhausgasbilanz pauschal um 5% reduziert werden. Man rechnet die Gesamtbilanz dann einfach mal 0,95.
Genau so ist es.
Wow, das ist ja ein gewaltiger Hebel. Das Schiff wird also auf dem Papier sauberer gerechnet, weil es diese Technologie an Bord hat. Die EU belohnt also nicht nur das Ergebnis, sondern schon den Versuch.
Exakt. Und das ist der entscheidende finanzielle Hebel. Es geht nicht nur darum, ein paar tausend Dollar an Treibstoff zu sparen. Es geht darum, potenziell Hunderttausende an Kosten für extrem teure alternative Kraftstoffe zu vermeiden.
Die man sonst beimischen müsste, um die Grenzwerte zu erfüllen.
Oder man vermeidet eben die Strafzahlungen. Dieser Reward-Faktor ist im Grunde eine eingebaute Abkürzung zur Konformität.
Das muss sich ja in den Amortisationsrechnungen deutlich niederschlagen. Gibt es da schon konkrete Zahlen, wie sich das für verschiedene Schiffstypen auswirkt?
Ja, die gibt es. Ein sogenannter Panamax Bulker mit rund 80.000 Tonnen Tragfähigkeit gilt als eine Art Sweet Spot.
Okay.
Die Investition für drei Rotoren liegt bei etwa 3,5 Millionen US-Dollar. Die jährlichen Einsparungen aus Kraftstoff und vermiedenen ETS-Kosten können sich aber auf über 700.000 Dollar summieren.
Damit liegt die Amortisationszeit bei unter 5 Jahren.
Genau, was für eine maritime Investition sehr attraktiv ist.
Und wie sieht es bei anderen Größen aus?
Bei einem noch größeren Capesize Bulker, also 180.000 Tonnen, sind die absoluten Einsparungen zwar höher, aber die Investition ist mit rund 5,5 Millionen Dollar auch deutlich größer. Die Amortisation dauert hier etwa 5,3 Jahre.
Und bei kleineren Schiffen? Interessant ist es am anderen Ende der Skala. Bei einem kleinen Küstenmotorschiff mit 8.000 Tonnen sind die prozentualen Einsparungen mit bis zu 18% am höchsten.
Weil die Segelfläche im Verhältnis zur Schiffsgröße sehr groß ist.
Richtig. Wegen der geringeren absoluten Summen liegt die Amortisation hier aber eher bei 6 Jahren. Man kann diese Zahlen aber sicher noch optimieren, indem man Routen mit günstigen Windverhältnissen wählt, oder?
Absolut. Das ist ein wichtiger Punkt. Moderne Wetter-Routing-Software ist hier ein Schlüssel. Diese Systeme optimieren den Kurs des Schiffes innerhalb eines engen Korridors.
Das geht also nicht darum, große Umwege zu fahren?
Nein, die Route wird nur minimal so angepasst, dass man möglichst lange von idealem Seitenwind profitiert, ohne die pünktliche Ankunftszeit zu gefährden. Das kann die Effizienz nochmals steigern.
Das alles klingt überzeugend, aber es gibt da doch dieses klassische Problem in der Schifffahrt. Der Eigner bezahlt für die teuren Rotoren, aber der Charterer, der das Schiff mietet, hat am Ende die niedrigere Treibstoffrechnung.
Sie sprechen den wunden Punkt an, das Split-Incentive-Problem. Und die Antwort darauf ist der Grund, warum dieses ganze Thema aktuell so an Fahrt aufnimmt.
Und die wäre?
Es sind Verhandlungen zwischen Eigner und Charterer zum Scheitern verurteilt. Dieser Ship-Performance-Prozess ist heute kein Nice-to-Have mehr,
sondern der Dreh- und Angelpunkt.
Genau.
Das bedeutet, die eigentliche Herausforderung ist nicht mehr die Technik selbst, sondern die saubere Dokumentation ihrer Leistung.
Exakt. All diese Einsparungen, der reine Treibstoff, die vermiedenen ETS-Kosten, die Anrechnung durch FuelEU Maritime müssen exakt gemessen, berechnet und nachgewiesen werden. Es ist auch die Grundlage, um die Leistungsgarantien des Herstellers zu überprüfen.
Und wie bewältigt man diese Aufgabe in der Praxis? Das klingt nach einer Menge Komplexität.
Hier kommen spezialisierte Softwarelösungen ins Spiel. Es gibt Unternehmen, die genau darauf fokussiert sind. Produkte der Firma MAC System Solutions zum Beispiel. Helfen Schiffseignern, all diese Leistungsdaten transparent zu erfassen, die Einsparungen sauber zu dokumentieren und die Einhaltung der Regularien nachzuweisen. Ein solches System schafft die notwendige Vertrauensbasis für alle Beteiligten.
Vom Investor über den Betreiber bis hin zum Charterer.
Für alle.
Die Entscheidung für oder gegen Rotorsegel ist also weit mehr als eine technische Frage. Es ist eine strategische Entscheidung, die eine genaue Kenntnis der Regularien und einen robusten Prozess zur Datenerfassung erfordert.
Ja, das fasst es perfekt zusammen.
Es ist faszinierend, wie hier ein altes Prinzip wie die Windkraft durch moderne Datenanalyse und komplexe Vorschriften zu einem hochaktuellen Werkzeug wird.
Absolut. Und vielleicht ist das auch der Gedanke, den man mitnehmen sollte. In der zukünftigen Schifffahrt wird es nicht mehr nur darum gehen, eine Ladung von A nach B zu bringen. Es wird genauso wichtig sein, die Daten dieser Reise präzise zu erfassen und auszuwerten. Ein interessanter Gedanke.
Die wertvollste Fracht eines Schiffes könnte in Zukunft die verifizierte Information über seine eigene Effizienz sein. Der Podcast wird unterstützt durch maxsystemsolutions.com, Ihrem Dienstleister für digitale Effizienz, regulatorische Sicherheit und nachhaltige Performance in der Handels- und Frachtschifffahrt. Für weitere Informationen schauen Sie gerne auf unserer Website vorbei. Bis bald und see you bei der nächsten Vertiefung.